Buenos dias und herzlich willkommen bei Gate 7, deinem Podcast über Fernweh und Fotografie. In dieser Show geht es um Menschen, für die Reisen mehr ist als Spaß und Erholung. Freue dich auf praktische Tipps und Tricks, wie du tief in fremde Kulturen eintauchst und lerne, deine Abenteuer in bewegenden Bildern festzuhalten, egal mit welcher Kamera. Bist du bereit? Dann los, lass uns abheben mit deinem Gastgeber, Kai Beermann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Gate 7 Podcasts, in dem es wie immer um die Themen Fernweh und Fotografie geht. Mein heutiger Gast ist Markus Steiner und mit Markus spreche ich über sein Debüt als Autor. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Weltherz und im Untertitel Von einem, der auszog, die Freiheit zu suchen. Ja, von dieser Suche nach Freiheit handelt das Buch also. Es ist eine Suche nach Wirklichkeit und echter Verbindung in einer Gesellschaft, die zunehmend künstlich und leer wird, von der Natur entfremdet. Markus lief zum Mount Everest, durchquerte den australischen Kontinent mit dem Zug, fuhr per Anhalter in Japan und litt an indischem Fieber. Er meditierte in einem Kloster in Thailand, fand in Israel das Glück im Zufall und in Indonesien einen Guru. Seine Geschichten sind intensiv und poetisch, abenteuerlich und verlockend. Begegnungen werden lebendig und die Welt ein farbiger Ort, den man braucht, um Frieden zu finden, um frei zu sein. Markus ist wirklich ein bemerkenswertes Debüt gelungen und er hat dafür auch viel Lob erhalten, unter anderem von einem der renommiertesten deutschen Reisebuchautoren, Andreas Altmann, der über Weltherz sagt, da bohrt einer dicke Bretter, das dicke Brett Leben und das andere dicke Brett Sprache. Ja, also herausgekommen ist wirklich eine sehr, sehr lesenswerte Geschichte von jemandem, der mit 37 Jahren Job und Wohnung kündigte, die paradiesische Monotonie des einsamen Großstädters verließ und auf Weltreise ging und am Ende Gefallen fand an einer immerwährenden Sehnsucht nach Rückkehr in die Welt. Ja, und Markus ist mit vielen Fragen in die Welt rausgezogen, wie der Untertitel auch schon suggeriert, eben primär mit dem Ziel, die Freiheit zu suchen und was er dabei auf seiner Reise gefunden hat oder ob er sie gefunden hat, darüber sprechen wir in diesem Interview. Markus sagt allgemein über die Lehren, die er aus dieser Reise gezogen hatte. Ich dachte, ich würde am Ende meiner Reise zurückkehren und irgendwo ankommen. In meiner Lebensmitte oder an einem Ort, den ich Zuhause oder Heimat nennen wollte. Aber so lief es nicht. Es war anders. Was anders war, das erfährst du in diesem Gespräch. Es ist ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, hinauszugehen in die Welt, sich dem Zufall hinzugeben und die Umwelt mit allen Sinnen zu spüren und zu erfahren. Bevor uns Markus gleich berichtet, wie er auszog, um die Freiheit zu suchen, noch ein kurzer Hinweis. Durch Gate 7 bin ich nicht nur selbst zu einem leidenschaftlichen Podcaster geworden, ebenso gerne höre ich spannende Shows von Kollegen. Zu meinen absoluten Favoriten gehört der Weltwach-Podcast von Erik Lorenz. Erik ist selbst Vielreisender und Autor von rund einem Dutzend Büchern. In seinem Podcast diskutiert er mit einigen der größten Abenteurer, besten Autoren und renommiertesten Landeskennern über ihre Expeditionen, ihre Bücher und ihre Weltsicht. Es sind Gespräche, die tief unter die Oberfläche gehen und in denen der Hörer nicht nur viel über Land und Leute erfährt, sondern auch über die verändernde Kraft des Reisens. Erik hatte wirklich schon fantastische Gäste bei sich in der Show. Zum Beispiel einige Fotografen, die auch dir ein Begriff sein dürften, wie etwa Wüstenfotograf Michael Martin, aber auch Abenteurer wie Survival Rüdiger Neberg oder Helga Henge, die als erste Deutsche den Mount Everest bestiegen hat. Außerdem waren bei ihm bereits Bestseller-Autoren wie Andreas Altmann, Helge Timmerberg oder Ilya Trojanow, die zu den Klassikern der deutschen Reiseliteratur zählen. Aber auch weniger bekannte, neugierige Reisende, die hinter das Offensichtliche blicken, kommen bei Weltwach zu Wort. Und Erik hat mir verraten, dass bald eine Folge mit niemand Geringerem als Reinhold Messner ansteht. Gemeinsam mit diesen und vielen anderen Gästen ermittelt Erik im Weltwach-Podcast, was Reisen uns über und für das Leben lehren können und wie wir reisen können, um uns unterwegs selbst zu finden. Und er gibt seinen Hörern tolle Impulse für eigene Reiseabenteuer. Abgesehen davon ist Erik ein echt klasse Kerl. Wir haben uns schon einige Male getroffen, tauschen uns immer wieder über unsere Projekte aus und werden sicherlich demnächst auch mal was zusammen auf die Beine stellen. Also, Weltwach-Podcast, Reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Den Link zur Show findest du in den Shownotes. Viel Spaß! So, jetzt geht es aber los mit dem Interview. Freu dich auf mein Gespräch mit dem Autor von Weltherz, Markus Steiner. Hallo Markus, willkommen im Gate 7 Podcast.
Ja, einen zauberhaften guten Tag. Hi, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du dabei bist, Markus. Einer meiner vorherigen Gäste, der Johannes Klaus von Reisedepeschen, der hat mich auf dich mehr oder weniger gestoßen und hat gesagt, Mensch, da gibt es jemanden, der hat ein wunderbares Buch geschrieben, Weltherz heißt das, und der würde perfekt in deinen Podcast passen. Also ich habe das Buch mir dann daraufhin besorgt, habe es gelesen und muss sagen, ich bin Johannes unheimlich dankbar, dass er mir diesen Tipp gegeben hat.
Das ist schön zu hören, dass dir das Buch gefallen hat. Weltherz ist in der Tat jetzt seit kurzem in den Buchläden. Und wie du dir vorstellen kannst, schwimme ich auf einer seligen Welle des Glücks, denn in unserer digitalen Zeit ist das gedruckte Wort auf Papier und Papier in der Hand zu halten, finde ich nach wie vor ein großes Glück als Schreiber zumal. Und ich danke natürlich Johannes für die Empfehlung, der selber ja auch ganz großartige Webprojekte und jetzt ja auch mit seinem eigenen Verlag großartige Bücher machen wird. Schöne Grüße an Johannes an der Stelle, wenn er zuhört.
Ja, Lob gab es nicht nur von Johannes, sondern wenn man auf die Rückseite des Buches schaut, da steht ein Satz von Andreas Altmann, einem der wirklich renommiertesten Reisejournalisten, Reisebuchautoren in Deutschland, und der schreibt dort oder sagt über das Buch: Da bohrt einer dicke Bretter, das dicke Brett Leben und das andere dicke Brett Sprache. Also mehr Lob kann man sich als Autor für sein Debütwerk eigentlich kaum vorstellen, oder?
Das stimmt, ja. Und ich bin da gar nicht böse drum, wenn du jetzt diesen Teil des Podcasts nicht schneiden würdest, sondern es einfach drin lässt. ja, auch da bin ich natürlich sehr, sehr dankbar für Andreas Empfehlung und einfach für ein großes Geschenk, denn er hat mich tatsächlich dazu ermutigt, zu schreiben, weiterzuschreiben, also dieser Leidenschaft zu folgen. Und daraus ist das Buch, ist Weltherz dann entstanden auch, dass ich meiner Leidenschaft gefolgt bin und für mich entdeckt habe, dass ich die beiden Dinge tun möchte, die ich liebe. Und das ist das Reisen und das Schreiben.
Hast du, kennst du Andreas persönlich, bevor du das Buch geschrieben hast, oder war er dir ja aufgrund seiner Bücher vertraut?
Ja, beides. Ich kenne ihn persönlich und ich habe auch Bücher von ihm gelesen, bevor ich zu meiner Reise aufgebrochen bin, aus dem dann das Buch entstanden ist. Ich war ja 14 Monate in Asien unterwegs, habe ich ein Buch von ihm gelesen, Reise durch einen einsamen Kontinent. Das ist die Reise von Andreas Altmann durch Südamerika. Und das hat mich damals schon fasziniert. Andreas ist der große Meister der Reisereportage und natürlich ein absolutes Sprachgenie. Und mich hat die Sprache fasziniert, mit der er tatsächlich intensiv über Menschen schreibt, über das Leben schreibt. Und das habe ich mir vorgenommen, als ich gestartet bin in meine Reise dann auch, weil ich immer schon geschrieben habe, aber nie professionell, nie als Job, sondern immer so ein bisschen als ein Hobby. Und ich wollte auch über das, was ich da unterwegs erfahre, das, was mir begegnet, das wollte ich aufschreiben. Erstmal für mich als Tagebuchaufzeichnung. Und es hat sich dann nach und nach so entwickelt, dass Menschen unterwegs in mein Leben getreten sind und sich daraus einfach Geschichten ergeben haben, die ich zu Texten verdichtet habe und die ich dann auch veröffentlicht habe. Und Menschen haben begonnen, diese Texte, diese Geschichten zu lesen. Und insofern ist Andreas und sein Werk, seine Texte, seine Geschichten sicherlich auch damals schon für mich Pate oder Ansporn gewesen, mein Schreiben zu entwickeln, aber es ist natürlich, dass daraus ein Buch entsteht aus meiner Reise. Das war ein Traum und das war auch nicht abzusehen, das war auch nicht geplant, also es war nie geplant, ein Buch zu machen. Das ist großes Glück, dass dann der Malik Verlag auf mich zugekommen ist und gesagt hat, wir kennen einige deiner Texte, und auch Andreas hat dann damals ja dem Malik Verlag einige meiner Texte gegeben und der Malik Verlag wollte dann ein Buch daraus machen. Das ist natürlich großes Glück.
Du hast es angesprochen, die wie virtuos Andreas Altmann mit Sprache umgeht. Ein Wort oder ein Begriff, den er geprägt hat, ist das Adjektiv weltwach. Und er meint damit, eben neugierig mit offenen Sinnen durch die Welt zu streifen. Und du hast dein Buch jetzt Weltherz genannt. Also in beiden steckt Welt drin. Ist das Zufall oder hast du das so ein bisschen auch an diesen Begriff angelehnt? Und was genau meinst du mit dem Titel Weltherz?
Ja, das ist interessant. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Also ich kenne das Wort weltwach. Das hat Andreas tatsächlich ja geprägt. Ist aber Zufall. Also das daran habe ich oder haben wir gemeinsam mit dem Verlag haben wir bei der Festlegung des Titels nicht daran gedacht. Weltherz, warum? Ja, also es ist so ein bisschen wie die Betrachtung eines Gemäldes im Museum, ne? Also jeder Leser möge sich da natürlich seine eigene Assoziation und Interpretation zurechtlegen. Für mich ist Weltherz deshalb ein sehr treffender Titel für das Buch, weil diese Reise tatsächlich Welt in mein Herz gebracht hat. Ich bin losgereist ja ohne irgendeinen Plan. Ich habe meinen Job, meine Wohnung gekündigt und bin dann 2 Monate später mit dem Rucksack los. Ich wollte einfach mehr Welt sehen und ich wollte auch Herz wieder entdecken, denn ich hatte das Gefühl, dass irgendetwas in meinem Leben fehlte, dass da keine Verbindung eigentlich mehr da war, nicht zu mir selbst, nicht zu Menschen, nicht zu der Arbeit, die ich tat, nicht zur Natur. Ich habe in der Stadt, ich habe in München gelebt und habe ein klassisches Städterleben gelebt oder ich habe existiert, weil so viel Leben tut man da ja eigentlich nicht. Man fährt morgens ins Büro, kommt abends dann wieder zurück, Montag bis Freitag, dann muss man abends noch irgendwie einen Anbieter wechseln oder so und am Wochenende muss man dann einkaufen gehen und dann ist der Sonntag noch und da fährt man in München, fährt man dann in die Berge und da treiben sich dann alle in den Bergen rum und sitzen dann auf den Hütten und trinken Bier, so. Und ich hatte das Gefühl, dass da irgendwas fehlte und dass da mehr sein muss. Da wollte ich aufbrechen. Das wollte ich finden. Auf die Suche wollte ich mich machen. Also ich wollte meine Freiheit finden auch, weil ich auch das Gefühl hatte, nicht sehr frei zu sein in dem, was ich da dann zuletzt getan habe. Und folgerichtig dann der Titel Weltherz. Viel Welt, die ich gesehen habe, viele Menschen, viele besondere Orte, die ich gesehen habe und das stand Pate für den Titel dann.
Ja, in dem Untertitel heißt es dann auch von einem der Auszug, die Freiheit zu suchen. Das ist das, was du eben gesagt hast, dieser Wunsch, sich wieder mehr zu spüren in der Welt, die Verbindung zur Welt, all diese Dinge, die du im Job so vermisst hast in diesem Alltag. Kannst du noch mal ein bisschen genauer beschreiben, wie dein Leben vor der Reise ausgesehen hat? Was hast du genau beruflich gemacht und ist es so ein Gefühl gewesen, was sich schleichend in dein Leben eingeschlichen hat oder bemerkbar gemacht hat, dass irgendwas nicht stimmt, dass du da ausbrechen musst?
Also ich habe knapp 10 Jahre im Business gearbeitet, im Marketing. Habe eine ganze Zeit für BMW gearbeitet im Marketing und der letzte Job dann, bevor ich aufgebrochen bin, war für ein Internet-Startup, Wir haben damals mit zwei Leuten begonnen, zwei Schreibtische, zwei Computer. Und als ich gegangen bin, waren wir dann 30 Leute. Also wir haben da tatsächlich eigentlich auch schon die Freiheit gehabt, etwas zu entwickeln. Aber, und das ist das Interessante gewesen, diese Freiheit, die wir anfangs hatten, tatsächlich etwas zu kreieren und auch kreativ zu sein, ist eigentlich dann nach und nach versandet, weil mehr und mehr Struktur aufgebaut worden ist. Und am Ende ich interessanterweise die gleichen Strukturen und die gleichen Verhaltensweisen gesehen und erfahren habe, wie ich sie vorher in einem 100.000 Mann-Unternehmen BMW gesehen habe. Und der Wunsch zu reisen und auch mich freier zu fühlen, das ist, da gab es jetzt nicht irgendwie einen auslösenden Moment, sondern das ist tatsächlich etwas, was sich so entwickelt hat. Es gibt dann allerdings einen Punkt, und der gilt, glaube ich, tatsächlich für alle Lebensbereiche, nicht nur für den Arbeitsbereich, für das Arbeitsleben. Wenn man an einen Punkt kommt, wo man merkt, es gibt mehr Neins als Ja's. Dann ist das der Punkt, wo man sagen muss, okay, diese Situation ist eigentlich gelebt. Man muss etwas verändern, man muss ausbrechen, man muss aufbrechen. Es muss eine Veränderung her. Und das war dann tatsächlich so. Also wir sind zu zweit angefangen, hatten zwei Computer und wir haben einfach ausprobiert, jeden Tag ausprobiert und die Freiheit und die Kreativität gehabt, das zu entwickeln, was wir entwickeln wollten. Und mit 30 Leuten ist das dann schon nicht mehr so einfach. Da muss man dann plötzlich eingestehen, dass andere Menschen für einen Entscheidungen treffen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass andere Entscheidungen treffen, sondern ich wollte frei sein in meinen Entscheidungen. Und ich wollte mich auch einbringen, meine Persönlichkeit, das, was mir wichtig ist, meine Kreativität. Und das war dann an irgendeinem Punkt nicht mehr möglich, weil es häufig hieß, Kraft der Position, manchmal einfach auch nur. Nicht, weil das bessere Argument da war oder die kreativere Idee, sondern Kraft der Position hieß es dann einfach nein. Und das war dann für mich ein Zeichen, auch aufzubrechen und etwas zu verändern.
Eine Veränderung hätte ja auch ein Jobwechsel sein können. Warum hast du dich dafür entschieden, auf Reisen zu gehen, statt dich einfach nur beruflich umzuorientieren?
Ja, es gab tatsächlich auch Überlegungen, das Unternehmen nun zu verlassen. Es gab Business-Ideen für andere eigene Start-ups. Die habe ich dann aber irgendwann nicht weiter verfolgt, weil mir klar geworden ist, dass ich glaube, wir uns die falschen Fragen stellen. Und ich habe glücklicherweise begonnen, mir die richtigen Fragen zu stellen. Und ich glaube, eine der wichtigsten Fragen ist tatsächlich, was will ich wirklich machen? Was will ich wirklich mit meinem Leben und mit meiner Lebenszeit anstellen? Und dieser Schritt zu kündigen und keinen Plan zu haben, außer dem aufzubrechen, den Rucksack zu packen und sich die Welt anzuschauen und offen zu lassen, was denn passieren wird, was an der nächsten Straßenecke passiert, was am nächsten Tag, in der nächsten Woche, mit der nächsten Aufgabe passiert. Ich wollte das gar nicht wissen, sondern ich wollte in eine Situation kippen, dass das nicht mehr wissen wollens. Das ist, weiß ich jetzt im Nachhinein, ein großes, großes Glück. Damals war das aber natürlich ja eine irre Überlegung. Und meine Freunde haben das natürlich auch erstmal nicht verstanden, weil die erste Frage war natürlich, und was ist dein nächster Job? Und ich habe gesagt, ich habe keinen nächsten Job. Ich pack meinen Rucksack und ich ziehe los. Und die Frage entwickelte sich, was wäre denn, wenn ich nochmal von ganz vorne anfangen würde? Was, wenn ich 14 Monate Freiheit zur Verfügung hätte? Wie würde ich dann leben? Wie würde ich arbeiten? Wofür würde ich das tun? Wie würde ich meine Zeit verbringen? Das ist ja eine irre Idee, ein irres Projekt, weil es das ja in unserer Welt gar nicht mehr gibt. Denn alles ist im Grunde verplant. Algorithmen berechnen für uns alles, wie wir leben sollen. Und ich wollte das nicht mehr. Ich wollte Freiheit und ich wollte Abenteuer. Ich wollte genau diese Situation, dass ich nicht weiß, was im nächsten Moment und an der nächsten Ecke passiert. Und deshalb bin ich aufgebrochen. Also insofern ging das Ganze tiefer als die Frage, was ist der nächste Job? Ich wusste, dass ich das nicht mehr machen möchte, dass ich im Business, im Marketing nicht mehr arbeiten möchte, sondern ich wusste, dass da irgendetwas fehlt, das ich irgendwie füllen wollte und nicht füllen wollte, wie wir das üblicherweise tun, indem wir uns umgucken und ja, konsumieren im Grunde, ja. Egal, ob es Facebook ist oder Instagram, ob es Kino ist oder Fernsehen oder Shopping oder irgendwie sowas. Sondern ich wollte es mit etwas füllen, das tatsächlich ja, das mich frei macht. Und ich habe glücklicherweise das Schreiben für mich entdeckt und das ist für mich Heimat geworden. Und ja, da bin ich sehr, sehr happy drüber, dass ich tatsächlich den Rucksack geschnürt habe und aufgebrochen bin und nicht einfach nur den Job gewechselt habe. Sondern mein ganzes Leben hat sich tatsächlich durch die Reise verändert.
Ah. Ja, mal nochmal den Reset-Knopf gedrückt und praktisch alles in Frage gestellt und ja, dich aufgemacht, neue Antworten zu finden. Mit dem Gedanken spielen sicherlich viele Menschen, die im Job nicht ganz zufrieden sind, denken, vielleicht hier nochmal was verändern oder dann auch Träume da sind, in die Welt rauszugehen, zu reisen, länger als nur den Jahresurlaub dafür zu benutzen. Gab es in diesem ganzen Prozess, der dich jetzt dahin geführt hat, irgendwann auch so immer wieder zwischendurch Stimmen, die dir gesagt haben, Mensch, eigentlich ist es genau das, was du willst, aber mach es doch lieber nicht?
Nee, eigentlich zu keinem Zeitpunkt. Also ich bin eingestiegen in mein Leben und eigentlich das erste Mal. Also ich, ganz im Gegenteil, es ist eigentlich nur das Bedauern, damit nicht früher angefangen zu haben. Also mir nicht mehr von der Welt angeguckt zu haben und auch mit dem Schreiben früher angefangen zu haben. Mhm. Nee, also so eigentlich nicht.
Ja. Super, du bist dann in Israel gestartet, beziehungsweise das ist das erste Land in dem Buch, damit fängt diese Reise an. Wieso gerade diese Station?
Ja, ich wusste, dass ich nach Osten möchte, dass ich mir Asien anschauen will. Es gab einen großen Sehnsuchtsort, das war eines der wenigen Dinge, die geplant waren. Ich wollte ins Himalaya. Und ich wollte später dann auch runter nach Australien, weil es dort Freunde gab oder gibt. Und ich bin im Oktober gestartet und dann dachte ich, okay, so Weihnachten vielleicht gemeinsam in Australien feiern, das ist irgendwie auch eine ganz gute Idee. Also von daher war die Richtung vorgegeben. Ja, Tel Aviv oder Israel als erster Stopp liegt halt auf dem Weg dann ins Himalaya, ne? Ist ja ganz klar. nein, ist natürlich ja, ist natürlich einfach ein unglaublich unglaublich spannendes Land und ich glaube ein guter Auftakt, ne? So Wiege der Menschheit und so weiter und wenn man sich ein bisschen umgucken möchte und sich wichtige Lebensfragen stellen möchte, dann ist das vielleicht gar kein schlechter Ort, habe ich rausgefunden. Und Tel Aviv war die Empfehlung eines Freundes auch, der kurz vorher beruflich dort war und gesagt hat, Mensch, tolle Stadt. Und ja, dann war das eigentlich relativ spontan. Und wie sich das meiste dann entwickelt hat. Also wie gesagt, die ersten 3-4 Stationen, die waren mehr oder weniger festgelegt. Aber danach war eigentlich alles offen und hat sich dann tatsächlich einfach so im Fluss der Reise entwickelt. Also es ist ja Nicolas Bouvier, der schweizerisch-französische Schriftsteller, Reiseschriftsteller, auch ein fantastischer Schreiber, hat es gesagt, man meint, man macht eine Reise, dabei ist es die Reise, die einen macht. Mhm. Also es gab ein paar Sachen, ja, die spuckten mir so im Kopf rum, aber im Grunde hat sich alles entwickelt und hat die Reise etwas mit mir gemacht und man hat dann gar nicht so viel Einfluss darauf, wenn man erstmal so im Fluss der Reise ist.
Hm. Ja, viele Dinge ergeben sich dann unterwegs und du hast ja schon gesagt, wie wichtig dir auch dieses Element Zufall auf deiner Reise war. Dazu gibt es eine schöne Stelle in deinem Buch, da schreibst du, als Reisender taucht man wieder und wieder und wieder in eine fremde Welt hinab. Manchmal für Stunden, manchmal für einen Wimpernschlag, einen flammenden Blick, für eine Berührung nur oder ein Wort. Wie richtig der Schriftsteller Georg Klein liegt mit seinen Worten, ich bin gegen das Gefühl, dass man meint, etwas mitnehmen zu müssen. Das Besondere ergibt sich aus der Zufallsbegegnung. Da ist es wieder, das Wort Zufall. Welche Rolle hat der Zufall auf deiner Reise gespielt?
Ja, ich habe tatsächlich eine irre Lust am Zufall und an Zufallsbegegnungen entwickelt. Eigentlich hat sich die ganze Reise daraus zusammengesetzt. Also Ich habe ja schon gesagt, dass dieses Buch nicht als ein Buchprojekt geplant war. Es ist nicht so, dass der Verlag mich da hingeschickt hat, um Geschichten zu sammeln, sondern die Dinge haben sich einfach so entwickelt. Die haben sich ergeben und die haben sich vor allem deshalb ergeben, weil ich, das ging in Tel Aviv in der ersten Station eigentlich schon los, weil ich einfach durch die Gegend geschlendert bin, mir einfach angeguckt habe, wie die Menschen an verschiedenen Orten leben. Und da hat der Zufall eine große Rolle gespielt natürlich, weil man an der Ecke stehen bleibt und sich umguckt und dann hier und da ins Gespräch kommt oder im Bus oder im Zug. Und daraus entwickelt sich dann einfach so eine Reiseroute, ne? Weil man eingeladen wird vielleicht auch, einfach hier mal mit hinzukommen und da mal zu gucken. Und das ist eben genau das, was ich gerade schon gesagt habe, auch was ich dann unter Abenteuer verstehe. Also tatsächlich einfach auch nicht zu wissen und nicht wissen zu wollen, was an der nächsten Ecke auf mich lauert. Weil ich glaube, dass wir das nicht mehr erfahren können in der Welt, in der wir in Westeuropa, in Amerika leben. Und deshalb ist das ein sehr, sehr willkommener und sehr heilsamer Ausbruch aus dieser Welt, die mir dann irgendwie auch nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Und das Reisen hat mich darin bestätigt, dass ich dort tatsächlich diese, ja, fast schon Gier und auch Neugier irgendwie an Fremdem, an Unbekannten und am Zufall stillen kann. Und deshalb breche ich jederzeit immer wieder gerne auf. Irgendwann ist dieses Gefühl so stark, da muss ich wieder aufbrechen. Und der Zufall ist insofern ein sehr, sehr willkommener Gefährte.
Ein willkommener Gefährte, den man aber auch einladen muss oder zulassen muss. Und dazu gehört dann auch eben, ja, offen zu sein gegenüber dem, auf das, was man da trifft und ja, ein gewisses Vertrauen auch zu entwickeln, Dinge zuzulassen. Und sei es ja eine Begegnung unterwegs, wenn man Menschen trifft, die einen einladen oder ja irgendwie teilhaben lassen möchten an ihrer Welt, dass man dem dann auch nicht misstrauisch gegenübersteht, sondern eben auch sagt, ich lasse mich jetzt darauf ein und schau, wohin komme ich in dieser Situation.
Ja, ich glaube, dass das stimmt. Ja, Camus hat gesagt, der Wert des Reisens ist die Angst. Also fern von all dem, was uns vertraut ist, Sprache, unsere Rolle zu Hause, unser Status, die Zeitung oder die Internetseite, liegt der Wert des Reisens tatsächlich in der Angst und dabei bei uns selbst zu sein. Das ist nicht immer ganz einfach, ne? Nicht jeder kann das so aushalten, aber wenn man das hinbekommt, dann ist das natürlich grenzenlos. Ne? Mhm. Denn eins ist ja klar, also das Haltbarkeitsdatum unserer eigenen Wahrheiten, unserer Erwartungen, unserer Hoffnung, unserer Bilder, Klischees, Urteile und so weiter, das Haltbarkeitsdatum, das läuft sofort ab, sobald wir einen Schritt aus der Tür setzen. Und eben in der Fremde umso stärker, weil es dort ganz einfach ja, Sprache gibt, die wir nicht kennen, Geräusche gibt, die wir nicht kennen, Natur gibt, die wir nicht kennen, Gerüche gibt, die wir nicht kennen. Und wenn das gelingt, dass tatsächlich alle Sinne sozusagen offen sind und man bei sich ist, dann ist das ein großartiges Erfahren der Vielfalt der Welt. Und dann kann Fremdes unglaublich bereichernd sein. Hm. Dann ist es. Nicht kann, dann ist es. So.
Ja, genau. Ja, jedes Land, jede Umgebung, jede Begegnung mit den Menschen dort macht ja irgendwas mit dem Reisenden. In dem Beispiel jetzt von Israel, wenn du da so ein bisschen deine Erfahrung ja nimmst, was ist es, was dieses Land in dir ausgelöst hat?
Ja, Israel ist ein bisschen zwiespältig. Ich habe eine Zeit in Jerusalem dann ja auch verbracht und es gibt einen Teil Jerusalem ja auch in dem Israel-Kapitel, ein paar Geschichten. Aber in großem Teil ist mir eigentlich bislang immer noch nicht so ganz klar, was Jerusalem mit mir gemacht hat. Das ist ein sehr spezieller Ort. In Tel Aviv, kann ich sagen, habe ich tatsächlich gelernt, dass aufmerksamer zu sein auch und offener zu sein, gleich von Anfang an eigentlich, weil die Menschen tatsächlich auch durch die Stadt flaniert sind und dort oft mit offenen Augen rumlaufen. Also ich hatte das Gefühl, nachdem ich das war ja Winter, Oktober, Also Herbst, aber ja ein gefühlter Winter in München, als ich losgeflogen bin. Alles war dunkel, alles war grau und bin dann gekippt im Grunde in so eine mediterrane Sommerstimmung und in eine Offenheit, die ich lange nicht erfahren habe, weil ich das Gefühl habe, dass tatsächlich bei uns zu Hause wir uns gegenseitig ja auch keine Aufmerksamkeit mehr widmen, uns nicht anschauen und auch im Grunde Aufmerksamkeit nur noch nehmen, ja. Also jeder sendet ja im Grunde nur noch über Instagram und Facebook und wünscht sich Aufmerksamkeit für das, was er da tut und wer er ist. Aber verschenken tun wir das ja ganz, ganz selten. Und das ist etwas, was ich direkt in Israel gelernt habe. Es ist trotz all der Schwierigkeiten natürlich der politischen und religiösen Spannung oder, also ist ja einfach auch ein Land im Kriegszustand, muss man auch deutlich so sehen oder sagen, ist das, kultivieren die Menschen dort ein unglaublich, so scheint es mir zumindest von dem kurzen Besuch, den ich dort gemacht habe, ein unglaublich leichtes Weiterleben. Und das hat mich sehr beeindruckt und hat mich geöffnet, auch tatsächlich auf die Menschen zuzugehen und auch Einladungen, wie du es gerade gesagt hast, auch schon auch anzunehmen, weil ich natürlich auch skeptisch war oder am Anfang gar nicht so offen, ob das denn gut ist, wenn man da eingeladen wird irgendwie nach Hause und dann gemeinsam mit der Familie irgendwie zu Abend isst, ja, und dann einfach den Geschichten zuhört und so. Und ja, das war ein irre Auftakt, der im Grunde eigentlich dann auch die weitere Reise geprägt hat.
Ja, von Israel bist du dann Richtung Nepal, Richtung Himalaya aufgebrochen mit einem Zwischenstopp in Indien. Wie war so die nächste Etappe? Da ist es dann für dich ja nicht ganz so glücklich gelaufen. Kurz nach deiner Ankunft in Indien bist du erstmal krank geworden.
Ja, also Indien ist natürlich ein verrückter Planet. Und ich bin in der Tat in der Nacht vor meiner Abreise nach Kathmandu dann krank geworden. Das war, ja, ich würde sagen, es war die schlimmste Nacht meines Lebens tatsächlich. Das war wirklich nicht so angenehm. Und da wusste ich natürlich nicht, wie es weitergeht. Und gerade wenn man unterwegs ist, ist natürlich mit Fieber und so weiter im Bett zu liegen, dann auch immer nicht so angenehm. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich leider das Thema Krankheit durch die Reise dann gezogen hatte. Also es hat in Indien den Anfang genommen und hat dann die Fortsetzung im Himalaya gefunden und hat mich dann während der Reise immer wieder begleitet. Das hat es ein bisschen schwieriger gemacht, aber natürlich auch eine gewisse Dankbarkeit entwickelt, weil man natürlich in solchen Momenten dann auch erfährt und nochmal wieder feststellt, was man eigentlich sonst alles hat, wenn es einem gut geht. Ja, da geht es mir nicht anders wie allen anderen Reisenden. Das möchte man natürlich so schnell wie möglich überwinden. Aber ja, Indien ist ein verrückter Planet. Ich habe nicht so viel Zeit dort verbracht, weil ich eben nach Kathmandu und ins Himalaya wollte. Aber ich habe definitiv eine Rechnung mit Indien noch offen. Also ich werde zurückkehren und mich dann in irgendeiner Form, wie weiß ich noch nicht, rächen. Aber was ich gelernt habe, ist, dass ja Zwiebeln tatsächlich Leben retten können. Mein Verkäufer in München im Asien-Shop, der hatte mir damals empfohlen, bevor ich nach Indien reise, in eine Zwiebel zu beißen. Er meinte, dass das würde tatsächlich Leben retten. Es war relativ mutig von mir, einfach loszufahren, ohne nicht in so eine Zwiebel zu beißen. Beim nächsten Mal würde ich das wohl tun. Das habe ich in Indien gelernt.
Ja, den Rat hast du nicht befolgt. Der Biss in die Zwiebel, um Keime abzutöten, oder welchen Effekt hat das?
Ja, genau, da sind wohl irgendwie so Schwefelverbindungen in Zwiebeln, die dann tatsächlich irgendwie den Körper oder den Magen auskleiden und dann vor Bakterien schützen sollen. Also insofern ist da tatsächlich, also ob das jetzt ob das wirklich ein medizinischer Rat ist, weiß ich nicht, aber es ist ist der Rat eines Indien-Kenners. Und das ist etwas, was ich auf der Reise tatsächlich auch gelernt habe, dass es dass es weltweit überall Menschen gibt. Natürlich, also generell, die Reise wäre nicht möglich gewesen ohne die Hilfe von unendlich vielen Menschen, die mir mit ihrer Gastfreundschaft oder auch sonstiger Freundschaft und Hilfe zur Seite gestanden hätten. Und dadurch, dass ich häufig krank war, habe ich, das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe, habe ich gesehen, dass es wirklich auch am letzten Ende der Welt, dass man einen guten Arzt und Mediziner finden kann, der einem tatsächlich, wenn man denkt, das geht nicht mehr weiter, dann doch hilft irgendwie. Das ist auch eine sehr heilsame und gute Entdeckung.
Ja, du bist dann von Indien nach Nepal und gereist und hast dich dann ins Himalaya aufgemacht. Wieso war das gerade ein Ort, du schreibst es auch, ein Sehnsuchtsort für dich?
Ja, ich wollte wissen, wie die Menschen dort oben leben, zum einen. Das hat mich sehr interessiert. Ich hatte gelesen schon über die Sherpas, das ist ja, die sind ja sehr bekannt, im Grunde den meisten Menschen wahrscheinlich bekannt, eben so als von den großen Bergsteigexpeditionen, Reinhold Messner und so weiter, wo sie dann Gepäck tragen. Also es ist eigentlich mehr so als ein Beruf bekannt, aber es ist eine Ethnie tatsächlich, die aus Tibet, glaube ich, ursprünglich stammt und eben sowohl in Indien als auch im nepalesischen Himalaya heute lebt. Und mich hat interessiert, wie die Menschen dort oben, ist ja ein Ende der Welt, wie die dort leben und warum die dort leben. Und zum Zweiten wollte ich tatsächlich einfach natürlich auch eigene Grenzen dann erfahren. Also wollte einfach wissen, wie ist das, wenn man da auf 4.000, 5.000 Metern irgendwie läuft, sich bewegt, lebt. Was macht das mit einem? Und das waren so Fragen, die mich interessiert haben und die sich mehr und mehr auch als roter Faden dann durch die Reise gezogen haben. Also vor allem die Frage auch, wie die Menschen an verschiedenen Orten auf dieser Welt leben. Und da gibt es ja viele, viele Geschichten im Buch, auch die dann eben aus dem Leben der Menschen, die ich getroffen habe, erzählen.
Ja, immer wieder so kleine Geschichten, die dann Einblicke in das Leben der Menschen vor Ort geben, Beobachtungen und du machst es da sehr, sehr anschaulich, was eben jeden Ort so speziell macht und die Menschen, die dort leben. Du hast es gesagt, dieses Ziel auch an seine Grenzen zu stoßen auf so einer Wanderung in diesen Höhen im Himalaya, das war ein Antrieb von dir. Das war dann ja tatsächlich auch eine sehr beschwerliche Tour, die du dort auf dich genommen hast. Kannst du das mal beschreiben, was es körperlich mit dir gemacht hat?
Also ich muss natürlich dazu sagen, dass ich, also erstmal, das ist unglaublich anstrengend. Weil die Luft da oben natürlich einfach dünner ist und wir das nicht gewohnt sind als normale Menschen, also als Menschen, die in normalen Höhen leben, so. Was ist normal? Aber genau. Also Menschen, die in normalen Höhen leben, sind nicht, sind diese Sauerstoffschuld oder diesen Mangel an Sauerstoff oder diesen geringeren Sauerstoffgehalt einfach nicht gewohnt. Und das macht dem Körper natürlich Probleme. Der muss sich erstmal daran anpassen. Die Sherpas, die flitzen dort oben in Flipflops rum, so, während wir dann natürlich irgendwie in unserer Tracking-Ausrüstung irgendwie dann aufkreuzen. Und die sind das natürlich einfach genetisch gewohnt und deshalb können die sich natürlich sozusagen frei bewegen dort oben. Für alle anderen ist das natürlich wie 1000 Kilo Blei irgendwie in den Schuhen oder auf den Schultern. Also jeder Schritt strengt einfach so unfassbar an. Der Atem geht sofort kurz. Wir sind von Kathmandu dann eben nach Lukla geflogen. Das liegt auf, weiß ich jetzt nicht mehr genau, 2000 irgendwas Meter. Und das ist von Anfang an, ist das eine große Tortur irgendwie, sich dann, ich wollte zum Everest Base Camp, das liegt auf 5.500 Metern wiederum, sich auf diese 5.500 Meter hoch zu quälen. Das einzige Balsam und Tonikum ist tatsächlich die unfassbare Natur, also diese unglaubliche Weite und diese unglaubliche Schönheit der Berge und dabei natürlich einfach auch zu beobachten, immer wieder in kleineren Dörfern, wie die Menschen dort oben dann leben. Ne? Also habe eine Familie beobachtet, die dann eben, das sah fast mittelalterlich aus, ne? Die dann ihr Feld dort bestellt haben. Oder Kartoffeln werden da zum Beispiel irgendwie aufgrund der Witterungsbedingungen, da werden Riesen Löcher gegraben, die irgendwie 5-6 Meter tief sind, da werden dann Kartoffeln angebaut und so weiter. Also es ist natürlich auch unglaublich beschwerlich, wie die Menschen dort oben leben. Und das ist faszinierend, sich das anzuschauen. Rein körperlich ist das die reine Tortur für mich gewesen. Erschwerend kam hinzu. Deshalb habe ich das als eine solche vor allem natürlich auch empfunden. Ich bin höhenkrank geworden. Das ist natürlich ein großes Thema dort. Das heißt, Höhenkrankheit kann zum Tod führen. Es kann entweder in der Lunge oder auch im Gehirn zu einer Blutung, zu einem Hämatom kommen. Und das kann dann tatsächlich zum Tod auch führen, wenn man die Symptome nicht berücksichtigt. Und das Stichwort ist dann Akklimatisation. Das heißt, man darf nicht weiter aufsteigen, sondern man steigt wieder ein paar Höhenmeter ab, verweilt dort, steigt wieder auf. Also man geht so im Zickzack sozusagen hoch. Und das habe ich dann auch gemacht. Das hat sich dann im Verlauf des Tracks dann verbessert. Aber im Grunde hat mich die Höhenkrankheit die gesamte Zeit im Himalaya dann begleitet, was natürlich ein bisschen die Erfahrung leider getrübt hat.
Wie hat sich das bei dir geäußert? Welche Symptome hattest du?
Ja, irre Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, man fühlt sich eben sehr schwach und sehr schwer auch und Schwindel vor allem. Also das ist etwas, was dann direkt schon in Lukla, als ich auf den Track gegangen bin, eingestellt hat. Also so Gleichgewichtsprobleme und Schwindel auch, das ist so das Hauptsymptom eigentlich gewesen, was dann natürlich, wenn man laufen möchte, ein bisschen schwierig ist.
Ja. Ja, und du hast dann ja irgendwann auch auf deinen Körper gehört und gesagt, oder diese Tour zum Mount Everest Base Camp abgebrochen und bist umgekehrt, ne?
Das ist ja das Irre, dass wir so unglaublich lang an Zielen festhalten. Also was wir einen Weg, den wir einmal eingeschlagen haben, was wir uns einmal in den Kopf gesetzt haben, daran halten wir ja so unglaublich lange fest, obwohl wir feststellen auf dem Weg schon, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und ich wollte unbedingt tatsächlich zum Everest Base Camp. Ich wollte dahin, weiß gar nicht. Also es war ja noch nicht mal ein Gipfel oder so. Also auf dem Weg gab es eine Gipfelbesteigung auch. Aber ich habe nach wie vor, obwohl es mir nicht gut ging, daran festgehalten, dort anzukommen. So, also es war noch so ein ich muss was erreichen und auch wahrscheinlich so ein Wettbewerbsgedanke, ne? Wettbewerbs- und Leistungsgedanke, den wir ja alle gelernt und verinnerlicht haben. Und da hat sich tatsächlich mein Denken verändert. Im Himalaya schon, ja. Es gab einen Punkt, an dem ich nicht mehr weiter wollte, wo ich entschieden habe, das ist nicht das, was ich will. Also wir kommen wieder zurück zu dem, was ich eingangs schon gesagt habe. Es ist wichtig, sich glaube ich, daran zu erinnern, was ist die wirklich wichtige Frage? Und die wirklich wichtige Frage ist, was will ich wirklich tun? Wofür tue ich das? Und diese Frage habe ich mir, also man hat ja da viel Zeit irgendwie, wenn man da 6-7 Stunden jeden Tag geht, und dann auch irgendwann, wenn man am späten Nachmittag ankommt und die Sonne untergeht, gibt es ja kein Licht und so, da hat man dann auch viel Zeit, wo man in der Regel todmüde ist und dann schnell einschläft, aber man hat viel Zeit für Gedanken und für Reflexion. Und diese Frage habe ich mir gestellt, was will ich denn eigentlich wirklich? Und das hat mein Denken tatsächlich verändert. Also es gibt für mich keine prädefinierten Ziele mehr, die ich dann erreichen muss, sondern ich möchte ein freies und kreatives Leben leben und oder tue das, seitdem ich auf dieser Reise war und von der Reise zurückgekehrt bin. Und es hat sich einfach verändert. Es hat das war nicht mehr das Ziel. Mir ist klar geworden, dass ich dort nicht ankommen muss, um irgendetwas zu erreichen, sondern der Reiz des Himalaya liegt woanders. Und die Sherpa zum Beispiel, die verstehen das auch überhaupt gar nicht. Also die lachen dann auch und schütteln den Kopf, warum wir Westler da auf irgendwelche Gipfel wollen, auf den Everest oder Nuptse oder was auch immer. Also diese 6, 7, 8 Tausender, oder der Everest ist ja 8, 8, sind ja eigentlich 9 schon. Warum wir da hin wollen. Ne? Also für die sind die Berge heilig, die steigen da gar nicht auf die Gipfel, weil die auch der Meinung sind und nicht daran glauben, dass dort dass die Götter dort oben wohnen und die wollen gar nicht gestört werden. So, ne? Das ist so mehr das Denken. Und es hat meinen Geist geöffnet. Das hat meinen Geist geöffnet und mein Denken verändert tatsächlich. Großes Glück.
Ja, das sind ja diese, oder das, was das Reisen mit einem macht, dass man aufgrund von diesen Erfahrungen dann im besten Fall Denkmuster hinterfragt und dann irgendwann sich die Frage stellt, warum verfolge ich dieses Ziel? Was steckt dahinter, jetzt unbedingt zum Mount Everest Base Camp zu kommen? Ist nicht vielleicht das, was ich bisher auf diesem Anstieg gesehen habe? Du hast es ja auch gesagt, dich hat gereizt zu sehen, wie, unter welchen Bedingungen die Menschen dort leben. Das zu erfahren, das hast du ja alles erreicht. Ob du jetzt noch 2, 3 Tage länger marschierst und dort tatsächlich dann zu diesem Ziel kommst oder nicht, macht von der Erfahrung her ja keinen Unterschied letztendlich.
Ja, das ist richtig, absolut. Das macht überhaupt keinen Unterschied, das hat überhaupt keine Bedeutung. Wie es ja mit so vielen ist und mit den meisten unserer Probleme auch, die resultieren einfach nur daraus, dass wir Dingen Bedeutung geben. Wenn wir da aufmerksam sind und offen und in uns reinhören, dann wird uns feststellen, dass das meiste gar nicht so von Bedeutung ist und dass häufig eben das, was wir wirklich wollen, ganz woanders liegt, als wir denken.
Ja. Oh. Ja, diese Lektion, die bringst du unheimlich schön auf den Punkt. Du schreibst da in deinem Buch, ich formuliere kein vorher festgelegtes, bestimmtes Ziel mehr. Ein Ziel, das einen Ausgang vorsieht. Etwas, das einmal sein wird. Lebe, wenn immer es geht, spontan.
Ja, genau. So halte ich es jeden Tag. Ja, es gibt nur noch Tage für mich. Es gibt ja auch keinen Montag, Dienstag, Mittwoch mehr, sondern es gibt einfach nur Tage. Und dann ergibt sich das, was ich an diesen Tagen tue. Manchmal tue ich dann eben auch nichts, sondern irgendetwas kommt in mein Leben und daraus ergibt sich irgendwie was. Und das ist natürlich eben ein Aspekt von Freiheit. Ne?
Dann ging es weiter. Über Indonesien bist du nach Australien gelangt und berichtest dort von einer Zugfahrt. Und zwar bist du mit der legendären Indian Pacific Linie durch den Outback gereist und hast dich während dieser Zeit intensiv auch mit der Geschichte der australischen Ureinwohner, den Aborigines, auseinandergesetzt und bist dabei auf ein Thema gestoßen, die sogenannten Songlines, an die Aborigines glauben. Das sind so unsichtbare Linien, die das Land durchziehen und Orientierung geben. Diese wurden nun im Laufe der Jahre durch die voranschreitende Zivilisation zunehmend gestört, wodurch die Welt der Ureinwohner immer mehr aus dem Gleichgewicht geraten ist. Davon schreibt ja auch Bruce Chatwin in seinem Buch Traumpfade. Ich hoffe, ich habe das bisher soweit richtig wiedergegeben.
Ja, bislang soweit alles, ja.
Richtig. Stimmt alles, ja. Okay, sehr gut. Du erzählst dann, dass du dort in dieser Umgebung auch gespürt hast, dass etwas aus den Fugen gekommen war in deinem Inneren und du hast eine gewisse Rastlosigkeit und Tristesse gespürt. Wie hast du dir das erklärt und wie hängt das auch mit dem zusammen, was du über die Erfahrungen der Aborigines in der modernen Welt gelernt hast?
Es ist tatsächlich so, wie du beschrieben hast. Ich glaube, das galt für mein Leben, eben das für das der Aborigines, und ich glaube, das gilt insgesamt für uns als Gesellschaft auch, dass doch offensichtlich einiges aus der Balance ist. So. Und ich wollte mehr Balance in meinem Leben wieder, weil ich tatsächlich im Grunde nur gearbeitet habe und neben dem gab's nicht so. Arbeit ist ja Religion geworden auch. Ne? Wenn man uns das wegnimmt, dann wird es ja schon auch schwierig. Ich glaube, dass das die Zeit der Moderne mit sich bringt. Ne? Und insofern ist dieses Australien-Kapitel eigentlich ja auch eine Metapher für die Moderne, also so ein Zug, der tatsächlich einfach über Geschichte und Kultur und Lebensmöglichkeiten hinweg walzt. Und ja, ich glaube, diese Zeit, in der wir leben, ist natürlich gekennzeichnet erstmal durch einen Verlust von Struktur. So, also nichts ist mehr so strukturiert, wie es natürlich in Generationen davor noch war. Ein Beispiel ist die Zeit. Alles ist immer verfügbar, ne? Und alles muss auch immer sofort passieren, so, ja. Also wenn jemand irgendwie jetzt mit dem Smartphone nicht sofort antwortet, dann wird man ja schon unruhig, ne? Also Rastlosigkeit. Und es gibt, das habe ich eben auch kennengelernt dann, nicht in Australien so sehr, aber in Asien gibt es ganz unterschiedliche Zeitkonzepte. Also in Indien kann man ja mal den Versuch unternehmen zu fragen, wenn wir den Zug aufgreifen, wann der nächste Zug fährt. So, also der fährt halt entweder heute oder er fährt heute nicht. So, oder dann morgen oder morgen nicht. Das ist so das Zeitkonzept und entsprechend ist das auch in der Sprache reflektiert. Dort gibt es dann ein Wort für jetzt und für nicht jetzt, für heute und für nicht heute. Das ist ja unvorstellbar in unserem Kulturkreis. Und wir haben die Struktur, was die Zeit angeht, ja auch, auch im Grunde aufgelöst, ja. Also, mit Internet, digitale Welt und so weiter, mit Homeoffice, zu Hause arbeiten und so. Alles ist irgendwie immer möglich und alles wird auch irgendwie immer erwartet, so. Also, das ist schon mal eine Geschichte, die natürlich auch zu so einer gewissen Unruhe führt, ne? Unruhe in mir selbst, Unruhe in der Welt. Das zweite ist die Ökonomisierung, also die Durchökonomisierung aller Lebensbereiche. Also es geht ja nicht nur in der Arbeitswelt ausschließlich um die Gewinnmaximierung, sondern es geht um die Ökonomisierung aller Lebensbereiche eigentlich. Und das ist ein zweiter Punkt, der, glaube ich, zu so einer Rastlosigkeit und Unruhe und auch einem Verlust von Verbindung zu dem, was wir da tun und zu uns selbst führt. Und das habe ich ja natürlich, ich habe im Business gearbeitet und im Marketing natürlich an erster Stelle erfahren. Es ging eben immer nur darum, eigentlich zu maximieren, Gewinn zu maximieren, Macht zu erhalten, Menschen Anerkennung zu geben, immer aber auf Kosten anderer Menschen, immer eigentlich unter der Ausnutzung anderer und ihrer Fähigkeiten und Talente. Und dann gibt es die, es ist eine Tyrannei eigentlich, die Tyrannei der Wahl und der Wahlfreiheit. Es wird uns suggeriert, dass je mehr Wahl wir haben, umso freier sind wir. Das stimmt aber per se erstmal gar nicht. Also die, weiß ich nicht, inzwischen sind es wahrscheinlich x Millionen Songs auf iTunes oder die, weiß ich nicht, wie viele Kaffeesorten bei Starbucks. Diese Wahl ist erstmal per se nicht Freiheit. Das wird uns suggeriert, weil wir konsumieren sollen. Aber das führt eigentlich erstmal dazu, dass es uns stresst. Und bis dahin geht, dass es uns lähmt, dass wir nämlich keine Entscheidung mehr treffen. Und die Moderne ist eine Zeit auch der Verschiebung. Es tut sich eigentlich nichts mehr. Es geht nichts mehr voran, so wirklich. Wir arbeiten, obwohl es die digitale Arbeitswelt gibt, eigentlich immer noch nach dem gleichen Muster, wie es zu Henry Fords Zeiten war. Mhm. Das ist Fließbandarbeit, eben nur digital. Und so verlieren wir die Verbindung tatsächlich, glaube ich, und das ist den Aborigines eben auch passiert, die Verbindung zu uns selbst, zu unserer Kultur, zu unserer Arbeit, denn wir alle wollen ja eine Aufgabe und Arbeit haben, etwas Sinnvolles tun und auch zur Natur. Und das habe ich an mir selber auch festgestellt und deshalb war das eine sehr interessante Entdeckung, als ich in Australien war und mir das Land und das Outback angeguckt habe. Und das wollte ich verändern. Ich wollte Verbindung wiederherstellen zu mir selbst, zu meiner Arbeit, zu Menschen, zur Natur. Und das habe ich auf der Reise dann schon getan und auch im Anschluss der Reise, seitdem versuche ich das jeden Tag, genau das herzustellen.
Hm. Ja, sehr, sehr schönes Beispiel, dieses, was du dort in Australien beobachtet hast und dann auf deiner, als du dann weitergereist bist nach Japan, dort ja, waren dann auch alle Symptome, die du eben beschrieben hast, ganz deutlich zu sehen in den großen, in der Megastadt Tokio. Das schreibst du oder charakterisierst die japanische Gesellschaft so ein bisschen, dass du dort eine Komfortmüdigkeit ohne Träume ausgemacht hast. Eine spürbare stille Verzweiflung treibt sich rum, weil jede Individualität schon ausgewaschen ist. Das ja, beschreibt so ein bisschen das, was du eben schon anklingen lassen hast, ne? Dieses, dass nur noch Rollen erfüllt werden, dass man irgendwo Dinge nicht mehr hinterfragt und irgendwann von dieser großen Vielfalt, die man hat in Megastädten, einfach so erschlagen ist, dass es zu einer Lähmung führt und sich die Freiheit der Wahlmöglichkeiten in das Gegenteil umkehrt.
Ja, das ist genau richtig beschrieben und gut zusammengefasst. Das war meine Erfahrung, mein Eindruck damit mit Japan. Und da habe ich die Entscheidung ja dann getroffen auch. Also ich habe mir mehr von Japan noch angeschaut. Es ist ja ein faszinierendes Land und man kann über Tokio hinaus ja auch andere Erfahrungen und Beobachtungen machen in Japan. Aber ich habe die Entscheidung getroffen, dann ja zurück nach Asien auch zu reisen, dort langsam zu reisen, mehr einzutauchen. Weil ich tatsächlich das Gefühl hatte, dort in Tokio das Ende unserer Zukunft eigentlich gesehen zu haben, ne? So. Denn am Ende leben ja irgendwie alle gleich. Also ja, klar, es gibt irgendwie so iTunes und da sagt man dann, okay, da kann ja jeder irgendwie seinen individuellen Musikmix drauf machen, aber es ist ja keine wirkliche Individualität. Im Grunde leben alle mehr oder weniger das gleiche Leben. Und wir verschütten unsere Lebenszeit tatsächlich mit Dingen, die wir eigentlich gar nicht wirklich machen wollen. Und diese Verbindung, tatsächlich, die das habe ich da sehr, sehr stark einfach wahrgenommen. Diese Verbindung ist da total verloren gegangen. Also es ist, ja, es gibt in Japan ja auch, das geht ja so weit, oder in Tokio, das geht ja so weit, dass Menschen irgendwie das Haus nicht mehr verlassen, ja, weil sie sich vor dem Leben dort draußen tatsächlich scheuen und mit den Kulturtechniken, die gefragt sind, einfach überhaupt gar nicht mehr umgehen können. Und also insofern ist das auch ein großer Kulturverlust, der da einhergeht. Und deshalb ist Tokio für mich eher eine negative Erfahrung gewesen, die mich dann tatsächlich mein Kurs auch hat ändern lassen. Und ich bin dann zurückgereist eben nach Asien und wollte mehr von Asien sehen.
Und eine ganz wichtige zentrale Station war dann ja Thailand. Dort bist du mit Meditation intensiv in Berührung gekommen. Was hat diese Zeit an diesem Ort mit dir ja gemacht, oder wie hat es dir geholfen, diese ganzen Eindrücke, die du auf dieser Reise auch gesammelt hast, nochmal zu bündeln und dir ja und noch zu noch klareren Antworten letztlich zu gelangen?
Du sprichst jetzt das Meditieren in Thailand.
Genau.
An, oder? Ja. Genau. Oder jetzt bist du noch in Japan? Nein, in Thailand. Nee,
genau. Okay. Jetzt in Thailand.
Ja, Thailand war natürlich eine andere Art von Reisen. Das war eine Reise in die Stille, ne? Also es war ein Gespräch mit mir selbst. Nachdem ich dann schon 300 Tage unterwegs war, dachte ich, okay, jetzt ist vielleicht mal Zeit, nicht mehr jeden Tag irgendwie in einem anderen Bett aufzuwachen, sondern tatsächlich mal den Rucksack hinzustellen und die Sachen einzusortieren. Und ja, ich habe dann tatsächlich ein 10-tägiges Schweige-Meditationsretreat gemacht in einem ja, Kloster in Thailand, auf einer Insel, auf Koh Phangan. Und ja, das war ein Gespräch mit mir selbst. Also das, ich habe mir tatsächlich den großen Luxus gegönnt, für 10 Tage nicht sprechen zu müssen. Und das war eine irre Erfahrung.
10 Tage nicht sprechen, das kann man sich kaum vorstellen. Wie schwer ist dir das gefallen?
Ja, Anfang ist natürlich sehr schwer, weil es so ist, dass ich das jetzt ja auch nicht alleine gemacht habe, sondern es war eine Gruppe von, glaube ich, 20 Teilnehmern und man verbringt also schon die Zeit in der Gruppe, aber also insofern ist, dass man eben gemeinsam meditiert, sitzend, stehend, gehend. Und es aber so ist, dass am Anfang es die Regel gibt, dass es keine soziale Interaktion geben darf. Also weder ein Blick, noch ein Wort, noch eine Berührung. Sondern es soll tatsächlich sichergestellt werden, dass jeder mit sich allein sein kann, bei sich sein kann. Und das war am Anfang natürlich erstmal schwierig, weil man natürlich immer das, auch das ist ja antrainiert, immer das Bedürfnis hat, eben sprechen zu müssen. Und das ist etwas, was mir zuletzt dann an meinem Lebensstil und an dem Arbeitsstil nicht mehr gefallen hat. Es wurde nur noch von mir eigentlich immer ein Output erwartet. Also es gab gar nicht mehr die Zeit für Input, also mal bei sich zu sein und die Dinge zu durchdenken und auch darüber nachzudenken, was in einem denn da überhaupt so rührt, ja? Also was für Gedanken das sind und was für Gefühle das sind, die bestimmte Gedanken, bestimmte Situationen auslösen. Und das war das große Glück an der Meditation, denn genau dieser Raum wird einem gegeben, dass man trainieren kann, bei sich zu sein und tatsächlich einfach seine mentale Stärke entwickeln kann, sich dabei beobachten kann, wie Gedanken im Grunde wie Pfeile schießen. Ja? Also die fließen ja den ganzen Tag und schießen wie Pfeile. Sich dabei zu beobachten und eine innere Ruhe zu finden über das Training der Meditation. Und das war natürlich dann insbesondere nach 300 Tagen nonstop Input, war das natürlich eine sehr heilsame Zeit. Und ich habe das inzwischen als ein großes Glück erfahren, nicht immer auf Befehl sprechen zu müssen.
Ja. Ich nehme an, das Meditieren, das ist etwas, was du jetzt auch fortführst und mit in dein Leben genommen hast, oder?
Ja, da sprichst du natürlich einen wunden Punkt an. Grundsätzlich ja. Es ist aber natürlich so, dass es dann an der Disziplin hapert. Das ist natürlich vor allem, wenn man dann viel unterwegs ist, da findet sich dann manchmal einfach auch nicht ein ruhiger Platz, um zu meditieren, obwohl man natürlich in jeder Lebenssituation grundsätzlich meditieren kann. Aber ich versuche das zu machen. Und an den Tagen, wo ich das mache, das sind in der Regel auch sehr gute Tage. Häufig gibt es dann aber mal so Phasen, wo mir das nicht so gut gelingt. Aber grundsätzlich, ja, meditiere ich seitdem und versuche das auch jeden Tag durchzuhalten. Ja.
Eine Sache, die mich brennend interessiert, ist, du kommst ja aus einem Bereich, mit dem du oder lange Zeit in deinem Berufsleben nichts mit Schreiben und mit Sprache zu tun gehabt hast. Wie ist dann diese Fähigkeit oder wie hast du das entwickelt, zu einem Autor zu werden, der so ein tolles Buch schreibt? Und du schreibst ja nicht nur Bücher, sondern du hast auch für deutsche Magazine, Zeitungen, Reisereportagen geschrieben. Wie ist das, wie hat sich das entwickelt?
Ich hatte schon eingangs gesagt, dass ich im Grunde während der Reise Tagebuch geschrieben habe und dann angefangen habe, auch erste Geschichten zu schreiben. Also das, was ich da erlebt habe, einfach zu texten, zu verdichten. Und das habe ich auf meinem Blog Weltreisender veröffentlicht, und über Freunde und Familie hinaus haben irgendwann Menschen einfach begonnen, das zu lesen und mir auch E-Mails geschrieben, dass ihnen das gefällt. Und es war sogar eine E-Mail dabei von einer Dame, erinnere ich mich damals schon, die sagte, aufgrund der Geschichten, die sie da gelesen hat, hat sie sich tatsächlich nach, glaube ich, 15 Jahren oder so wieder das erste Mal einen Rucksack gekauft und wird jetzt wieder reisen gehen, so. Und das ist natürlich mehr, als man als Schreiber hoffen kann. Ne? Mhm. Und das hat mich natürlich ermutigt, da weiter zu schreiben. Und ich hatte dann irgendwann nach der Rückkehr über ein Buch auch nachgedacht, aber das lange Zeit auch nicht angegangen. Es hat ja dann, hat ja dann 5 Jahre noch gedauert im Grunde, bis das Buch dann im Buchladen war. Es war dann irgendwann so, dass Johannes Klaus, du hast es ihn eingangs erwähnt, dass wir irgendwann in Kontakt gekommen sind, während ich unterwegs war. Und er ist dann zurückgekehrt von seiner längeren Weltreise und hat eben Reisedepeschen aufgebaut, das Portal für Reisegeschichten und Reisereportagen. Und er hat mich eingeladen, dazu dort zu schreiben, weiterzuschreiben. Das habe ich dann gemacht. Und daraus hat sich dann eigentlich entwickelt, dass ich erste Artikel und Reportagen dann eben für Spiegel Online oder dpa geschrieben habe. Also das war so schrittweise. Irgendwie hat sich das einfach weiterentwickelt. Und der Startpunkt war einfach auf der Reise, dass ich Tagebuch geschrieben habe und dann erste Geschichten.
In deinem Buch zitierst du ja auch immer wieder andere Autoren und am Ende ist eine Liste mit Büchern auch zu finden, die du gelesen hast, die dich inspiriert haben. Welche Bedeutung haben diese Bücher für dich gespielt oder Reiseliteratur insgesamt?
Gute Reiseliteratur, wir haben schon über Andreas Altmann gesprochen, ist tatsächlich vor allem für mich gute Sprache. Das ist etwas, was mich vor allem reizt. Andreas Altmann hat eine fantastische Sprache. Wolfgang Büscher ist ein weiterer Autor, der mir sprachlich unglaublich viel Spaß macht und der mich inspiriert. Also die Sprache ist das eine und das andere. Klar, wenn ich das Gefühl habe, ich kann hier etwas lernen über die Menschen, die der Autor dort getroffen hat, oder über die Kultur, über den Menschen. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, eigentlich intensiv dabei zu sein, ganz nah dabei zu sein und teilzuhaben auch an dem, was die Menschen bewegt, die da porträtiert werden, und was aber auch den Menschen bewegt, den Reporter, der das erlebt. Das ist eigentlich etwas, was mich am meisten interessiert und was für mich dann gute Reiseliteratur ausmacht, so dieser Mix.
Wenn du selbst unterwegs bist und irgendwas erlebst, wie schnell springt in deinem Kopf der Schalter an oder merkst du, oh, das ist jetzt eine Geschichte, die könnte ich irgendwann auch mal in Form eines Essays oder als Anekdote in einem Buch verwenden?
Ja, das ist unterschiedlich. Manchmal ist da ein sehr starkes Bild, eine Szene, eine Person, manchmal nur ein Wort oder ein Geräusch, aus dem sich irgendwas entwickelt, in dem Moment schon oder vielleicht auch mit einem zeitlichen Abstand. Und manchmal ist das aber auch so, dass man dann feststellt, dass das irgendwie eigentlich doch gar nicht so stark war, wie man das in dem Moment erfahren hat, erlebt hat. Also das ist unterschiedlich. Also das ist mehr so ein Gefühl dann irgendwie, ne? Und dann entwickelt sich das beim Schreiben. Das mache ich eigentlich am liebsten, dass ich erst die Notiz habe und dann daraus sich eigentlich dann alles weitere zusammensetzt. Das heißt eigentlich erst beim Schreiben, wenn das weiße Blatt Papier eingespannt ist, entscheidet sich das dann. Das kann man in Da gibt's für mich keine Regel irgendwie. Also es kann ein starker Moment sein, der sich dann aber irgendwie doch nicht eignet, der dann nicht im Buch ist oder nicht in der Reportage oder eben umgekehrt sein. Also da gibt's keine feste Regel.
Ja, keine festen Regeln, die gibt's auch nicht in der Jazzmusik. Da schreibst du an einer Stelle, dass Reisen für dich wie Jazzmusik ist. Welche Gemeinsamkeiten gibt es da?
Ja, das ist vor allem natürlich die Improvisation. Das ist eine weitere Entdeckung, die ich gemacht habe. Die wirklich intensiven Momente meiner Reise, die waren wirklich wie Jazzmusik. Das wissen wir alle, dass was Jazzmusiker oder Jazzmusik vor allem ausmacht, dass der Kern ist, dass das einfach improvisiert wird. Es gibt da kein vorgegebenes Skript, sondern die Sache entwickelt sich von einem Ton zum nächsten. Der Schlagzeuger gibt irgendwie den Beat vor und dann kommt der Gitarrist, dann kommt das Saxophon und dann übernimmt irgendwie jemand anders wieder die Regie. Also das ist für mich ein Fluss und eine Entwicklung und ein einziges Improvisieren, wie es einfach wie das Leben einfach besser nicht abgebildet werden kann. Ich glaube, so ist es dann eben auch mit dem, was für mich Reisen wirklich ausmacht. Also das Unbekannte, das Fremde, nicht zu wissen, wohin die Reise hingeht, nicht zu wissen, dass drei Schritte um die Ecke das große Schlagloch ist, das ich umkurven muss, das will ich gar nicht wissen. Das ist für mich das Spannende. Also ich muss improvisieren und ich muss schärfere und andere Fragen an mich selber stellen. Das finde ich das Spannende auch. Und das setzt eine Kreativität frei. Und das ist etwas, was mich immer wieder antreibt und was mich vorantreibt und was mich in der Tat auch nach wie vor rastlos sein lässt. Ich habe einen inneren Frieden für mich gefunden. Das ist das große Glück, um nochmal auf die Meditation zurückzukommen. Aber nach wie vor ist es bei mir so, wie es John Steinbeck gesagt hat, meine Rastlosigkeit, vielleicht kommt sie daher, dass ich noch nicht jeden Ort auf der Welt gesehen habe. Und um glaube ich, wirklich das Leben und die Welt intensiv zu erfahren, steht einem die Improvisation sehr, sehr gut zu Gesicht. Ist ein guter Gefährte.
Ja, und die ist wirklich auch darin in deinem Buch hervorragend abzulesen. Ich finde, dir ist es klasse gelungen, den Leser mit auf diese Reise zu nehmen mit all den Fragen, die du dir gestellt hast und du lässt einen daran teilhaben, wie du zu Antworten gekommen bist und immer mit diesem offenen Geist dabei und dieser Neugier, die wirklich eine Zutat ist, die man auf Reisen zwingend braucht.
Ja, unbedingt. Das ist dann tatsächlich das richtige, die richtige Zutat, wie du sagst, das richtige Gewürz, die jede Reise natürlich befeuert. Das ist das Spannende, ja. Also zu lernen und vor allem eben über sich selbst. Das finde ich das Spannende, denn die Welt ist vielfältig, die Welt ist unfassbar bunt, ist unglaublich schön und jeder Ort und jeder Mensch, der einem begegnet, kann einfach nur ein großer Klassenraum sein. Also ich habe unglaublich viel gelernt über die Welt. Ich hatte das Glück, von anderen Menschen und über andere Menschen lernen zu können. Und ich hatte das große Glück, vor allem über mich selbst viele, viele Dinge entdeckt zu haben. Vor allem eben das Schreiben und das Reisen als Lebensform. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Bin ich jedem Menschen, der mir begegnet ist, sehr, sehr dankbar. Und jedem Ort, den ich mir anschauen durfte.
Ja, diese Reise war ein Anstoß für dich in ein neues Leben hinein. Du bist nicht in das Alte zurückgekehrt, sondern die Sehnsucht oder das Fernweh lodert weiter in dir. Da bist du jetzt ja an einen sehr passenden Ort letztendlich gelangt. Dein Buch endet mit Lissabon und Lissabon ist auch der Ort, an dem du jetzt gerade bist, während wir dieses Interview führen. Was bedeutet dir diese Stadt und warum war das, was fasziniert dich so an dieser Stadt? Es gibt da ja diesen Begriff der Saudade, dieser Wehmut, die so charakteristisch für die Portugiesen ist. Kannst du das mal ein bisschen in Worte fassen, was es damit auf sich hat?
Also erstmal ist es so, dass ich immer wieder gerne zurückkomme, seitdem ich meine Reise hier als letzte Station beendet habe, 2012. Darum geht es in dem Begriff ja auch, der Begriff der Saudade. Es ist eine Stadt, in die ich gerne zurückkomme, vor allem, weil mir das Licht so wahnsinnig gut gefällt. Es ist ein einmaliges Licht, was es, glaube ich, nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Das ist schon mal sehr besonders. Und ich kann tatsächlich jedes Mal, wenn ich zurückkehre, auch was Neues hier entdecken. Das ist auch sehr, sehr besonders. Das ist für eine europäische Hauptstadt, glaube ich, ungewöhnlich. Also Lissabon ist tatsächlich eine alte Sture, die sich natürlich, eine sture Alte, so, die sich natürlich modernisiert und weiterentwickelt. Es gibt ja auch ein touristischen Boom über die letzten Jahre, der natürlich gut für die Menschen hier ist, aber natürlich auch die Gefahr birgt, dass dann Benjamin von Stuttgart-Barre hat das so schön gesagt über Venedig. Ne? Venedig ist nicht schön, ist nur typisch. Die Gefahr birgt natürlich der Tourismus immer in sich. Aber ich glaube und habe da gute Hoffnung, dass da Lissabon störrisch genug ist und sich seinen eigenen einzigartigen Charme bewahrt. Und das Meer ist hier. Meer ist halt immer gut. Und ich komme immer wieder gerne zurück. Soldat in der Tat ist so das Basisgefühl jedes Portugiesen, ja, heimzukehren, zurückzukehren. Und für mich ist das ein guter Kompromiss, weil ich gerne zurückkomme, aber immer wieder im Grunde mich hier ans Meer stellen kann und in die Ferne blicken kann, um auf den Moment zu warten, den Moment abzupassen, wann ich wieder aufbreche, weil ich wieder los will. Um einfach auch der Routine zu entgehen, um vor der Routine zu flüchten. Das ist dann, wird dann irgendwann zwingend, dieses Gefühl. Und das ist für mich der richtige Ort im Moment, um immer wieder, wenn ich dann nicht reise, ich war jetzt gerade ja in Afrika zuletzt unterwegs, in Guinea-Bissau, 2 Monate. Dann ist es nach einer Zeit ganz gut, mal wieder auch ein bisschen zur Ruhe zu kommen, die Sachen zu sortieren, ein bisschen was zu schreiben. Oder jetzt war ich dann auch in Deutschland zur Lesereise, ja. Deshalb ist das für mich einfach ein Ort, an den ich gerne zurückkehre und für den ich immer Soldat empfinde, wenn ich dann auch unterwegs bin. Und das habe ich nicht mit so vielen Orten auf der Welt. Und deshalb ist das folgerichtig sozusagen eine Heimat für mich geworden.
Das Stichwort Lesereise. Du hast gerade ein paar Lesungen absolviert. Und wann stehen die nächsten an?
Ja, es wird im September weitergehen, Mitte, Ende September. Die ersten Termine stehen schon und es werden weitere kommen. Aber genau, es wird ein Leseherbst werden. Dann werde ich wieder aus Weltherz lesen.
Ja, also die Termine, die bisher feststehen, die werde ich auch in den Shownotes verlinken. Wer das Buch nicht nur lesen möchte, sondern eben auch aus deinem Mund die Worte hören möchte, der, ja, hat dazu die Gelegenheit ab Herbst wieder. Wo kann man sonst noch im Internet mehr über dich erfahren, Markus?
Es gibt meine Website, markussteiner.com. Es gibt eine Website auch fürs Buch, wo alle interessierten Leser tatsächlich auch die Termine für die Lesung finden können. Die Website heißt weltherz-das-buch.de. Und ich mache irgendwie auch, ich weiß gar nicht, was ich da mache, aber ich mache auch Instagram. Man sagte mir, man müsse das irgendwie heutzutage irgendwie auch machen. Also auch da und bei Facebook kann man mich finden, aber also alles Wichtige steht im Buch, finde ich.
Ja, lohnt sich wirklich, das Buch zu lesen. Es hat mir unheimlich viel Freude gemacht, mit dir da auf Reise zu gehen. Viele spannende Fragen, die du aufwirfst. Wirklich absolute Leseempfehlung dafür.
Das freut mich zu hören. Vielen Dank, Kai.
Ja, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, Markus. Es hat mir viel Freude gemacht und wünsche dir weiterhin alles Gute auf deinen Reisen für die nächsten Buchprojekte und mach's gut.
Wunderbar, vielen Dank für das Gespräch, für deine Einladung und deine Zeit, Kai. Und coma di corpo, wie man in Guinea-Bissau sagt.
Okay, was heißt das?
Wie geht es deinem Körper? Ist aber ein universeller Gruß zur Begrüßung und zur Verabschiedung.
Ah ja, okay, sehr schön. Vielen Dank. Bis dann.
Danke. Ciao.
Tschüss. Ja, das war das Interview mit Markus Steiner über sein Debüt als Autor, der Titel Weltherz, ein Buch, das ich dir wirklich wärmstens empfehlen kann. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du kurz auf iTunes vorbeischaust und mir dort eine Rezension und Bewertung hinterlässt. Das hilft, diese Show noch ein bisschen bekannter zu machen. Das funktioniert natürlich auch auf klassischem Wege, indem du deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast erzählst. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Kai.